ist es. Nimm doch Platz und ich möchte noch mal kurz beten. Vater, ich danke dir ja für diese zweite Predigthälfte, für diese Fortsetzung von Pfingsten heute Morgen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du wirklich jedes Herz berührst, dass du jedem begegnest, dass du jedem das empfangen lässt, was er heute für sich braucht. Ehre sei dir, du guter Gott. Danke für deine Gegenwart und danke, dass du uns wirklich hilfst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dass du uns führst durch dein Wort und durch den Heiligen Geist. Ehre sei dir. Amen. Amen. Kurz auf die Uhr peilen. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Wiederholung von vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen haben wir Pfingsten gefeiert und das Thema war der Heilige Geist. Ich habe die Überschrift ein bisschen provokant gewählt. Möge die Macht mit dir sein. Für alle Star Wars Fans ein sehr vertrauter Satz. Und in der Welt und auch in der Welt des Science Fiction sehnt sich der Mensch doch nach dem, was über seine eigene Kraft hinausgeht, was übernatürlich ist, was es ihm möglich macht, unmögliche Dinge zu erleben. Und das Wunderbare an Gott ist, dass Gott, der Heilige Geist, ja, eine solche Macht und viel mehr noch als in diesen Fantasien eine reale Macht ist. Und möchte mit euch die Dinge durchgehen, die wir das letzte Mal schon angesprochen haben, einfach zum Einstieg. Wir haben uns als ersten Punkt angeschaut, dass der Heilige Geist, dass das Kommen des Heiligen Geistes angekündigt worden ist. Vor dem neuen Bund gab es nur einige Auserwählte, die mit dem Heiligen Geist erfüllt waren und sein Wirken war begrenzt. Dann kam Johannes der Täufer, und er sagt in Matthäus 3,11, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Von wem hat Johannes gesprochen? Von Jesus, genau. Und als Jesus dann kam, hat er gleichermaßen den Heiligen Geist angekündigt, zum Beispiel in Johannes 14, Vers 15 bis 17. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und in der Apostelgeschichte sagt Jesus, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht, von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und diese Kraft ist gekommen, Apostelgeschichte 1, Vers 8, damit wir, so sagt es der Herr, seine Zeugen sind. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samaria, in Limburg und überall auf der ganzen Welt sollen wir das sein. Der Heilige Geist ist gekommen mit einem Zweck, mit einer Bestimmung auch für uns. Und man kann den Heiligen Geist ignorieren. Das haben wir in den ersten Versen aus dem Johannesevangelium gelesen. Nicht jeder empfängt ihn, sondern der, der ihn erwartet und der Christus kennt und der ihn auch empfangen möchte. Ich weiß nicht, wie eure Geschichte ist mit der Bibel. Also ich erinnere mich, die Bibel gelesen, versucht zu lesen, von Anfang bis zu Ende habe ich als Kind, ich weiß es nicht, vielleicht war ich 10 oder 11, und wir hatten zu Hause so eine ganz alte Mama, so eine dicke in Altdeutsch, herzlichen Glückwunsch, lies das mal, mit Stammbaum und Urkunden vorne drin, so ein richtig beeindruckend aussehendes Teil, aber ich bin da ehrlich gesagt nicht sehr weit mitgekommen. Und später habe ich es dann auch versucht zu lesen, in der Konfirmandenzeit dann, aber irgendwie habe ich keinen Zugang gehabt zur Bibel. Und erst als ich wirklich Jesus kennengelernt habe, durch meinen damaligen Freund, späteren Verlobten und heutigen Ehemann, ist etwas in meinem Herzen passiert, dass ich dem Heiligen Geist zuschreibe, dass ich auf einmal die Bibel lesen konnte und Worte wurden lebendig, die sprangen mir ins Auge und ich habe Zusammenhänge und Dinge begriffen, die mir vorher einfach total verschlossen waren. Und es ist wichtig, nicht das eine ohne das andere zu nehmen. Nicht das Wort ohne den Heiligen Geist, aber auch nicht den Heiligen Geist ohne das Wort. Dann ist der Heilige Geist nämlich manchmal eine Ausrede für ziemlich wirre Sachen. Und das ist dann ja die andere Seite vom Pferd, auf dem man fallen kann. Der zweite Punkt, den wir uns angeschaut haben, war die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nämlich das Eintreffen dessen, was Johannes und Jesus angekündigt haben. Und das geschah eben an Pfingsten. Wir haben festgestellt, dass Jesus über 500 Leuten erschienen ist nach seiner Auferstehung, aber dass von den 500 nur 24%, wir haben letztes Mal ganz gut mit Mathe gearbeitet, wirklich in Jerusalem geblieben sind und das getan haben, was Jesus ihnen gesagt hat. Und genau diese 120 haben dann auch die Taufe im Heiligen Geist erlebt. Und die 380, von denen hören wir leider nichts mehr. Ja. Und ich habe euch letztes Mal die Frage gestellt, wir haben das Gleichnis vom Seemann kurz gestreift, zu welcher Gruppe gehörst du, wenn das Wort von Jesus in dein Ohr kommt, darüber, dass er dir den Heiligen Geist schenken möchte? Fällt das Wort auf den Weg, auf den Felsen, unter die Dornen? Oder ist dein Herz, wenn du die Botschaft hörst vom Heiligen Geist, ein fruchtbarer Boden, der echt aufnahmebereit ist und der empfängt, was Gott für ihn hat? Ich möchte uns das nochmal lesen, das Pfingstereignis. Apostelgeschichte 2, Abvers 1. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Erinnert ihr euch an meinen Einschub vor 14 Tagen an dieser Stelle? Vielleicht haben gar nicht die Jünger auf den Heiligen Geist gewartet, sondern der Heilige Geist auf die Jünger, bis die sich endlich einig waren. Und bis das ganze Gezeter und Gestreite aufgehört hat, einer gegen den anderen. Und ja, lassen wir das mal offen und unbeantwortet. Kannst du dir zu Hause noch Gedanken drüber machen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden, gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander. Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir dann jeder in unserer eigenen Sprache? Hören wir sie dann jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden? Pater und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und von den Gegenden Libyens bei Kyrene. Und hier weilen den Römer, Juden und Proselyten, Kreta und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. So wie das so oft bei Jesus ist und bei dem, was Gott tut, beim Evangelium ist polarisiert. Man hat einen Standpunkt, man hat eine Meinung. Die einen waren überwältigt, waren überrascht, waren offen, waren fragend, haben gesagt, wie kann das passieren? Und letztes Mal habe ich euch erzählt, dass ein Griechischkenner in seinem Buch schreibt, dass dieses in der eigenen Sprache reden nicht nur die Sprache meint, sondern sogar den Dialekt. Also wenn da jetzt Deutsche dabei gewesen wären, wäre das nicht nur Deutsch, sondern Hessisch gewesen für uns zum Beispiel oder Bayerisch für den Bayern. Also das ist irgendwie total nett und liebevoll, wenn ich mir das vorstelle, wie Gott jeden wirklich abholt an dieser Stelle. Und andere haben einfach gesagt, hey, die sind besoffen. Die sind nicht ganz klar im Kopf und die reden Unfug. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Die Meinungen gehen bis heute weit auseinander darüber, was man denn davon zu halten hat. Spannend finde ich einige Aspekte von Apostelgeschichte 2. Als erstes finde ich sehr spannend und interessant, dass dieses Feuer, was vom Himmel kam, aussah wie Zungen. Zungen stehen für Sprache, Zungen stehen für Verkündigung. Und ich glaube, dass Gott sich eine Gemeinde wünscht, die redet, die nicht nur heimlich glaubt, sondern die den Mut hat, auch zu erzählen, dass es einen guten Gott gibt. Viele Leute in unserem Land haben ja ein Gottesbild, das teilweise verzerrt ist, wo man sich vielleicht gar nicht traut, zu Gott zu gehen, weil man scheinbar nicht gut genug, nicht ihm nichts geben kann. Und das stimmt auf der einen Seite. Aber wir haben einen Gott, zu dem wir so kommen dürfen und sollen, wie wir sind. Mit all unserem Mangel, mit unseren Defiziten, mit unseren Charakterschwächen, mit unserem Versagen. Das ist überhaupt, ja, anders können wir gar nicht kommen. Weil den Vollkommenen habe ich noch nicht kennengelernt. Wenn du heute das erste Mal da bist und du bist vollkommen, komm nach dem Gottesdienst zu mir. Ich muss dich kennenlernen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir in unser Herz schauen, dann wissen wir alle, dass wir diesem Maßstab nicht gerecht werden, sondern dass wir alle Gottes Vergebung und Gottes Zuspruch brauchen. Das Zweite, was ich total spannend finde an Pfingsten, ist, wem hat Gott erlaubt, die erste Predigt im neuen Bund sozusagen zu halten? Petrus. Okay, da waren noch die Frauen, die vom Grab kamen, das war auch schon eine gewisse Form der Predigt, aber so die erste offizielle Predigt mit Bekehrung und Bildung der Gemeinde, das war Petrus. Ja, wie hat Petrus sich denn dafür qualifiziert? Wie hat er das denn hingekriegt? Womit hat er Gott denn beeindruckt? Und was mich da bewegt hat, ist, warum hat er nicht Johannes oder Jakobus genommen? Vielleicht hat Gott so ganz heimlich zwischen den Zeilen auch eine Botschaft gegeben, dass es Petrus war. Die Botschaft, dass er gesagt hat, ich will und kann auch die gebrauchen, die gestern noch feige waren oder unehrlich. Und wir wissen, dass Petrus sich verändert hat. Wir kennen seine Geschichte aus Johannes 21, die Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, wo Jesus ihn fragt, hey, liebst du meine Schafe? Liebst du mich, dann weide meine Schafe. Liebst du mich, dann weide meine Lämmer. So dreimal verraten, dreimal Liebe beteuert. Das ist ja eine spannende Geschichte. Letztes Mal haben wir dann auch gebetet für die Geistestaufe, haben uns einige Beispiele angeschaut aus der Apostelgeschichte, wie das geschehen ist. Und die Bibel ermutigt uns, uns auszustrecken nach dem Heiligen Geist, uns nicht zu fürchten davor, sondern Lukas schreibt in 11. Kapitel 13. Vers, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. So, wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, dann wird er uns nicht irgendwas anderes geben, sondern es wird genau das kommen. Wir haben uns die Geschichte der ersten Heidenchristen angeschaut. Da war auch Petrus der Mann der Wahl, der predigen durfte in dieser Hausversammlung bei Cornelius. Und in Apostelgeschichte 10 finden wir dieses Ereignis. Und in Vers 44 steht, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott hochpreisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Ich habe euch gesagt, es fühlt sich fast so an, dass der Himmel nicht warten konnte, den Heiligen Geist auszugießen. Petrus war noch nicht mal ordentlich fertig mit seiner Predigt. Die hatten noch nicht, so wie es wir handhaben, ein ordentliches Übergabegebet gebetet. Die waren ja noch gerade im Prozess des Christusfindens und Glaubens und Vertrauen zu Gott gewinnens. Und schon kommt Gott, der Heilige Geist, und sie beten in Sprachen. Ein weiteres Mal finden wir ein ähnliches Ereignis in Apostelgeschichte 8. Da geht es um Philippus. Philippus kam nach Samaria, hat gepredigt. Die Menge hat zugehört. Unreine Geister wurden ausgetrieben. Gelähmte wurden geheilt. Und große Freude kam in die Stadt, so sagt es die Schrift. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Wir finden kein Schema F Beim einen ist die Wassertaufe zuvor, wie jetzt hier in Apostelgeschichte 8, und beim anderen kommt sie erst danach, so wie bei Paulus selber, das haben wir das letzte Mal angeschaut, Apostelgeschichte 9, oder auch bei Cornelius und der Versammlung, die Italiener. Ihr erinnert euch, ich habe das letztes Mal besonders erwähnt, die Italiener, die hauen immer die ganze Familie zusammen. Da denkst du predigst zu einem, aber die laden alle ein, preis dem Herrn, wir können eine Menge von ihnen lernen, Amen. Die haben Familiensinn und den brauchen wir in einer Zeit, wo die Werte sich auflösen und wo Familie nur noch eine von vielen Varianten genannt wird in unserer Gesellschaft. Und das ist sehr schade, weil Gott hat eine wunderbare Idee mit Familie. Ja, Apostelgeschichte 19 haben wir noch ein Beispiel. Ihr könnt es zu Hause nachstudieren. Und ich habe so einige Fazite gezogen. Was können wir lernen aus diesen Schriftstellen? Zum einen können wir lernen, dass die Geistestaufe offensichtlich als erstes Zeichen vom Sprachengebet begleitet wird, das der Heilige Geist schenkt. Wir können lernen, dass die Geistestaufe mit und ohne Handauflegung empfangen werden kann. Aber das Reden in Sprachen ist nicht alles. Es ist sowas wie eine Eingangstür in den übernatürlichen Bereich. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im 14. Kapitel, strebt nach der Liebe. Doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott. Denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Das ist jetzt auch noch Wiederholung, wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Da haben wir letztes Mal auch das Wort genauer betrachtet und das könnten wir auch im übertragenen Sinn übersetzen mit Aufladen. Und mit Aufladen sind die meisten von uns ziemlich beschäftigt so die Woche über. Du hast ein Handy, das du auflädst, du hast vielleicht ein Tablet-PC, ein Laptop, irgendein Gerät, irgendein Akku für eine Kamera oder was auch immer, was Elektronisches, die du auflädst. Und die Bibel sagt uns, dass wir uns selber aufladen. Und manchmal, wenn ich abends so den Stecker in meine Geräte stecke, als Gewohnheit, dann denke ich ja, du legst dich jetzt ins Bett, du lädst dich jetzt auch auf, körperlich auf jeden Fall. Aber unseren Geist laden wir auf durch das Sprachengebet. Ja, also auch ihr, heißt es weiter im Text, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, seid ihr so Leute? 5 ungefähr, trachten eifrig nach Geisteswirkung, 6, 7... Strebt danach, sagt Paulus, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Beides ist möglich, beides ist gut. Und ganz ehrlich, seit ich die Pfingstpredigt vorbereitet habe, habe ich mich im Sprachengebet mehr geübt als die Zeit davor und habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und manchmal morgens in meiner Zeit mit Gott nicht müde bin und wenn ich gerade so die schlauen Worte einfallen nach dem Bibellesen, ist das mein Einstieg. Und es ist ein guter Einstieg, ein kraftvoller Einstieg. Probier das doch mal aus, wenn du es lange nicht getan hast. So, Paulus ordnet die Dinge noch und dann geht's weiter. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. So ging's uns heute Morgen im Auto auch. Wir haben ja einen 7-Sitzer und wir nehmen immer Leute mit und wir beten und singen auf der Hinfahrt zum Gottesdienst. Und ja, unser Kleinster, der sitzt in der 3. Reihe und wenn der betet, also ich habe heute Morgen mehr im Glauben als im Wissen des Armen gesprochen. Wir haben gemerkt, er hat was gesagt, er hat auch gebetet, aber ich habe es nicht wirklich verstanden. Und so wäre es auch, wenn wir in Sprachen Fürbitte machen wollten, dann könnten wir nicht wirklich des Armen sprechen, weil wir eigentlich nicht wissen, was der andere gesagt hat. Zugleich kommt dann wieder so ein überraschender Satz hinterher. Paulus sagt dann, ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Also das scheint schon irgendwie eine ziemlich starke Ermutigung zu sein. Kannst du das nachvollziehen? Super, okay. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise, als 10.000 Worte in einer Sprache. Was meint das? Das meint, wir predigen nicht in neuen Sprachen, sondern auf Deutsch, weil die meisten von euch Deutsch verstehen oder teilweise Deutsch verstehen und immer besser verstehen. Im Gesetz steht geschrieben, ein Zitat aus dem Propheten Jesaja: Ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Was bedeutet das? Das kann einen ganz schön durcheinander machen, aber eigentlich ist es ganz einfach und der Text erklärt sich selbst. Es bedeutet, wenn ein Mensch da ist im Gottesdienst und es wird in Sprachen gebetet und es ist ein Mensch, um den Gott wirbt. Gott wirbt um jeden Menschen. Er sehnt sich danach, mit jedem Menschen Gemeinschaft zu haben. Und dieser Mensch entscheidet sich gegen Gott und er hört das Sprachengebet, dann ist es lediglich die Erfüllung einer prophetischen Aussage des Propheten Jesaja, dass ein Mensch so nach dem Motto, egal wie du dem begegnest, mit dem Verstand, mit dem Geist, mit der fremden Sprache, er glaubt nicht. Und das ist einfach die Erfüllung einer Prophezeiung. Dann heißt es weiter, die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Das heißt, sie ist für uns, die wir Christen sind, die wir uns ausstrecken, ein Zeichen Gottes in unserer Mitte. So, wir haben ja Worte und Worte, die wir erleben. Und in der letzten Zeit haben wir einige mehr bekommen und das ist sehr begeisternd, finde ich. Und möchte euch erinnern, vor ein paar Wochen, als Erika dieses Wort hatte, dass am Sonntag sich 2 Menschen für Jesus entscheiden. Und wenn ihr zur Gemeinde gehört, dann wisst ihr, es ist nicht jeden Sonntag so, dass sich Leute für Jesus entscheiden. Das wünschen wir uns, wir beten dafür, wir laden Menschen ein. Aber an diesem Sonntag haben sich wirklich am Ende des Gottesdienstes 2 Menschen bekehrt. Ich fand das ziemlich cool. 4 andere auch. Und wenn sowas passiert, wir können auch mal fehllaufen, wir können auch mal eigenes Empfinden verwechseln. Aber wenn sowas passiert, dann dürfen wir erkennen, hey, Gott ist echt in unserer Mitte. Der hat das schon vorher gewusst und er hat es gesagt. Und wir dürfen als Gläubige erkennen, hey, Gott ist wirklich da und er interessiert sich für uns und er handelt in unserer Mitte. Ja. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es kämen Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Kann schon sein, wie an Pfingsten, da ist nämlich genau das passiert. Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar. Und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. Es bedeutet, das Sprachengebet hat seinen Platz, aber es soll in Ordnung geschehen. Es gibt keine Predigt im Sprachengebet und wenn laut von der Bühne von vorne in Sprachen gebetet wird, dann soll es mit Auslegung geschehen, damit es Erbauung bringt für die Gemeinde. Und wenn wir Gott preisen, dann dürfen wir im Geist singen. Wir dürfen auch mit dem Verstand singen. Wir dürfen in Sprachen singen und Gott auf diese Weise ehren. Es ist ein langes Kapitel und wir könnten uns noch 3 Tage unterhalten. Ich versuche das ein bisschen zu straffen. In Vers 39 und 40 schließt Paulus dann noch, also ihr Brüder, strebt danach zu weissagen und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. Jetzt ist es bei dem Brief an die Korinther, aus dem dieser Text ja stammt, ein bisschen so wie, was Bernd beschrieb mit dem Telefonieren auf der Rolltreppe. Ich höre nur die eine Seite. Ich weiß nicht, was hat die Gemeinde in Korinth an den Paulus geschrieben oder was wurde ihm berichtet über die Gemeinde. Ich kann es nur erahnen aufgrund seiner Antwort. Und die Vermutung liegt nahe, dass sie ziemlich wild waren. Dass sie mit den Geistesgaben und mit dem Sprachengebet sehr quirlig umgegangen sind. Und deswegen hat er die Dinge geordnet, aber er hat sie nicht verboten. Er hat sie bekräftigt, aber er hat eine gewisse Struktur, einen gewissen Umgang damit eingefordert. Halten wir fest, der Zweck des Zungenredens besteht nicht darin, damit zu lehren oder zu predigen, sondern zuallererst ist es dafür da, dass du dich selbst erbaust. Es ist deine Art, mit Gott in dieser besonderen Sprache zu kommunizieren. Paulus sagt, dass dass er hauptsächlich in seinem privaten Gebetsleben mehr in Zungen geredet hat als wir alle. Es ist ein Aufladen, so wie wir technische Geräte aufladen. Lass es uns doch auch zur guten Gewohnheit machen, unseren Geist aufzuladen. Weil wenn du dein Handy nicht auflädst, was passiert? Das ist ziemlich ärgerlich, wenn das passiert. Dann musst du weg. Du musst ein Kind abholen oder ein Kind steht wo und hat einen Bus verpasst und hat sein Handy nicht aufgeladen. Soll Familien geben, da ist das schon passiert. Okay, danke für dein Lachen, Maike. Bei euch auch, bei uns auch. Und dann ist es total nervig, wenn das Gerät in dem Moment nicht funktioniert, weil es keine Energie mehr hat. Und genauso ist es mit uns, dass wir nicht erst anfangen zu beten oder auch in Sprachen zu beten, wenn die Not groß ist, sondern gewöhn es dir doch an, kultivier doch dein Gebetsleben in dieser Weise. Zweite Schlussfolgerung nochmal dazu. Wenn alle zusammen in der Gemeinde Gott anbeten und preisen, dann ist nichts dagegen einzuwenden, dass wir in Sprachen zu Gott beten oder singen. Aber nicht während der Predigt, sondern ja, das soll der Auferbauung dienen. Es gibt noch eine spannende Bibelstelle, die möchte ich mal dazwischen streuen, aus dem Epheserbrief. Epheser 6, Vers 18, da heißt es, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Also das ist wieder so eine total superlative, die hier gefordert wird von mir. Von mir wird verlangt als Christ, ich soll nie aufhören zu beten und für alle Heiligen beten. Also ganz ehrlich, ich bete nicht mal für jeden von euch namentlich die Woche über. Das kriege ich überhaupt nicht hin. So, dann müsste meine Familie auf Essen verzichten und auf saubere Unterhosen und auf so manches andere auch. Das würde ich wahrscheinlich nicht, würde ich nicht schaffen. Was meint die Bibel, wenn sie sagt, betet zu jeder Zeit im Geist? Sie meint, meine ich und andere, deren Kommentare ich gelesen habe, sie meint, bete in Sprachen im Heiligen Geist. Ich kann zu Gott sagen, Herr, ich mache jetzt Fürbitte, füll meinen Mund mit deiner Gebetssprache und lass uns für alle Heiligen beten. Und wenn es in 1. Korinther 14, Vers 2 sich auf das Beten in neuen Zungen bezieht, wird es sich wahrscheinlich mit gleicher Formulierung auch in Epheser 6 auf diese Weise beziehen. Ja, und dann habe ich gelesen und gelernt, dass die Manifestation der anderen Geistesgaben sehr deutlich zunimmt, je mehr man in Zungen betet und Gott auf diese Weise auch die Ehre gibt und dem Wort gehorsam ist. Ja. Was hat Jesus gesagt im großen Missionsbefehl, Matthäus 28? Was tut der Heilige Geist auch heute noch? Der Heilige Geist ist nicht nur für diese Gaben gekommen, er ist auch gekommen, um die Welt von Sünde zu überführen. Wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, wird es einen Punkt gegeben haben bei dir, wo du gemerkt hast, ich habe Dinge in meinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Ich habe Dinge in meinem Leben getan, die haben andere Menschen verletzt, die haben Gott verletzt. Es gibt, die Bibel nennt das Sünde in meinem Leben. Mir ist das passiert, als mein damaliger Freund, späterer Verlobter und heutiger Mann aus Israel zurückkam von einer Reise, zu der ihn seine Mutter gezerrt hatte, war der total anders drauf. Und das war sehr merkwürdig für mich zu erleben und ich war auch erstmal sehr enttäuscht. Dann hat er mir zwei Sachen geschenkt. Das eine war eine Silberkette, die war echt schön. So ähnlich wie die von Heike, nur so ganz so dünn. Und jetzt gucken alle zu dir. Okay, eine Kette. Ja, macht euch keinen Kopf, war eine Kette. Und das zweite, was er mir geschenkt hat, war eine Bibel, so mit Holzumschlag. So eine richtige Jerusalem-Bibel, so ein ganz cooles Teil, Luther-Übersetzung. Und dann hat man mir gesagt, ich soll nicht bei 1. Mose anfangen wie damals, sondern vielleicht im Johannesevangelium. Habe ich dann auch brav gemacht. Bin 15 Kapitel weit gekommen und 18 Verse und da steht dann, da sagt Jesus zu den Jüngern, wenn euch die Welt hasst, so denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und ich war damals, war so kurz vor meinem 15. Geburtstag, ja, in der Bravo stand, man muss bis 15 einen Freund haben. Also habe ich dafür Sorge getragen, dass das so war. Und da stand nicht, man muss Gott sein Leben geben. Das stand in der Bravo nicht drin, die meine Schwester zu Hause rumliegen hatte. Die ist 8 Jahre älter und ja, okay. Ja, und dann habe ich das gelesen und habe in meinem zarten Teenie-Alter gemerkt, dass ich ein Mensch bin, der sich sehr wohl fühlt in der Opferrolle. Kennt ihr alle nicht, habt ihr noch nie gemacht. Das ist, wenn ein Mensch, irgendeiner da draußen, der jetzt gerade nicht hier sitzt, sagt, die anderen sind immer schuld daran, dass es mir so schlecht geht. Und wenn die in der Gemeinde netter wären und wenn mein Mann anders wäre und die Kinder nicht so bockig, dann wäre das Leben ja so schön. Und dann müsste ich die auch nicht anschreien, zusammenstauchen oder die Türen knallen. Weil daran sind ja die anderen schuld. Versteht ihr? So, nur mal so, falls ihr das noch nie erlebt habt oder euch so gefühlt habt. Und das war etwas, Selbstmitleid, Opferrolle, das waren zwei Dinge, in denen war ich zu Hause. Und als ich diesen Bibelvers gelesen habe, wenn euch die Welt hasst, ist ja ein starkes Wort, dann denkt daran, dass sie mich vor euch gehasst hat, dann ist bei mir der Groschen gefallen. Und alles, was ich die Jahre vorher auch in Kirche, in Gottesdienst nicht verstanden habe, ist mir plötzlich klar geworden. Ich habe verstanden, dass das Kreuz für mich war. Ich habe verstanden, dass Jesus, der das überhaupt nicht verdient hat, der war wirklich ein Opfer. Er war sündlos, sagt die Bibel. Und er ist für meinen Mist, für mein Selbstmitleid, für meine Bockigkeit, für meinen Diebstahl, für meine Lüge, für mein, was auch immer ich im Leben verbrochen habe, gestorben und hat die Strafe für meine Sünde getragen. Und Jesus sagt den Jüngern in Matthäus 28, die ihn ja gekannt haben und die ihm auch, die gewusst haben, er ist Gottes Sohn. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und das haben Menschen in meinem Umfeld damals gemacht. Die haben mich bombardiert mit Jesus. Ich habe die Bibel gelesen. Gott ist mir begegnet im Bett beim Bibellesen in diesem Vers. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Das ist so ein wichtiger Schritt, dass wir uns klar werden, dass wir uns nur in diesem Leben für oder gegen Gott entscheiden können. Und diese Kraft des Heiligen Geistes, von der wir gehört haben, mit diesen Gaben und mit diesem, ja, mit dieser speziellen Sprache, vielleicht fühlt sich das für dich noch ganz fremd und komisch an. Das fängt alles damit an, dass wir bewusst eine Freundschaft eingehen mit Jesus. Es fängt alles damit an, dass wir zugeben, hey, ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht der vollkommene Mensch, den gibt's nämlich nicht. Wenn du dir noch ein Beispiel, was ich immer gerne nehme, wenn jemand so in der Selbstgerechtigkeit ist und sagt, ich bin doch ein guter Mensch, ich habe keinen erschlagen, dann kann man ja so die Bibel als Spiegel gerne nehmen und sagen, okay, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du bist ja genauso wie deine Mutter, freust du dich dann? Oder du bist ja genauso wie dein Vater, hast du dann Riesenspaß? So, was sagt die Bibel im Alten und im Neuen Testament? Wir sollen unsere Eltern ehren, sie wertschätzen. Hast du das jemals anders gesehen? Schon bist du ein Sünder. Zack, reicht schon völlig aus. Okay. Wir haben versagt, wir haben gelogen, gestohlen, schlecht über unsere Eltern gedacht, andere Menschen verletzt, gelästert, böse Worte im Mund oder unreine Gedanken gehabt. Jesus sagt ja, Ehebruch ist nicht nur Ehebruch in der Tat, sondern schon im Gucken in der Bergpredigt. Wer von uns ist ohne Sünde? Wer von uns will sich da in den Himmel heben? Jesus hat diesen Preis für uns bezahlt, für unseren ganzen Lebensmüll, für unsere ganze Lebensschuld. Und wie in jedem Gottesdienst möchte ich auch jetzt hier diesen Schnitt machen. Ich möchte einfach fragen, ob jemand da ist, der heute Gott sein Leben anvertrauen möchte. Und um es leichter zu machen, lade ich euch ein, steht doch bitte alle miteinander auf und lasst uns ein Gebet der Hingabe an Christus sprechen. Und das tut nicht weh, wenn du schon bekehrt bist. Wie Bernd letzte Woche, glaube ich, auch gesagt hat, man kann das immer wieder beten und man kann Gott immer wieder sein Herz neu weihen. So lasst uns das zusammen doch tun. Und sprecht mir, wenn das dem entspricht, was ihr glaubt, bitte nach. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und am Kreuz für meine Sünde gestorben bist. Bitte vergib mir meine Lebensschuld. Und reinige mein Herz. Ich brauche dich. Und gebe dir heute mein Leben. Führe mich durch deinen Heiligen Geist. Von heute an bis zum letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns doch, oder ihr bitte, die Augen geschlossen halten, nicht neugierig gucken. Und ich frage einfach mal, ist jemand in unserer Mitte, der dieses Gebet heute bewusst zum allerersten Mal gebetet hat. Du bist hier im Gottesdienst und du sagst, ich habe jetzt Jesus von ganzem Herzen angenommen zum allerersten Mal. Wenn du da bist, dann wink mir doch mal ganz mutig zu. Heb deine Hand und schäm dich nicht. Ist jemand da? Okay, ich sehe keine Hand. Wenn du die Hand hättest heben sollen, hast dich nicht getraut. Ich bleib nach dem Gottesdienst einen Moment hier. Dann komm einfach und ich würde sehr gerne mit dir beten. Und ich lade euch ein, stehen zu bleiben, weil ich möchte noch für eine andere Sache beten, die uns alle betrifft. Jesus sagt noch mehr über den Heiligen Geist. So viel, dass es, wir könnten ein ganzes Jahr wahrscheinlich darüber Predigten halten. In Johannes 7 sagt er, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ich habe verschiedene Übersetzungen studiert. Die Schlachter sagt, Jesus sprach. Oder rief und sprach. Die Menge-Übersetzung sagt, er rief laut aus. Und andere englische Übersetzungen sagen auch, er schrie, he cried out. Also das war laut. Was hat Jesus geschrien? Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Es war ein Angebot, den Heiligen Geist zu empfangen. Und ich glaube, dieses komm zu mir und trinke, wenn du möchtest, gilt auch für uns heute noch. Und ich möchte ein Gebet beten für uns, die wir schon gläubig sind und die wir Sehnsucht haben nach mehr vom Heiligen Geist. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann heb doch deine Hände einfach so empfangsbereit, symbolisch nach oben. Und ich möchte dich gerne segnen, ich möchte gerne Gott einladen. Heiliger Geist, wir haben gehört aus dem Wort, was, ja, wie wunderbar du bist. Wie begeistert Jesus war, dich zu senden. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir wollen dir als Person der Gottheit Ehre geben. Und wir wollen dich einladen zu kommen, so wie du die letzten Wochen auch die Gemeinde und Einzelne besucht hast, das weiterzutun. Herr, wir strecken uns aus und wir sagen, wir haben Durst, oder ich mindestens, ich habe Durst, ich will mehr von dir haben, Heiliger Geist. Ich will erfüllt sein mit deiner Liebe. Ich will erfüllt sein mit glaubensvoller Zuversicht und Unerschrockenheit. Ich will erfüllt sein mit Hunger nach mehr von Gott. Und ich will erfüllt sein mit dir, Heiliger Geist, jeden Tag neu, beständig erfüllt. Und Herr, ich steige ein in diesen Strom im Glauben und ich trinke, Jesus, von dem guten Wasser des Geistes, das du gibst und das du austeilst. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der gerade jetzt sich ausstreckt und ein offenes Herz hat und Ja sagt dazu, dass du kommst und füllst. Komm, füll, Heiliger Geist. Erquick unsere Herzen, erquick unsere Seelen mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Und lass uns erkennen, dass du in unserer Mitte bist, Herr. Denn du bist uns so kostbar und wir wollen dir Raum geben. Halleluja, alle Ehre sei dir, du wunderbarer Gott. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.